Als Herr Jesus Galiläa bereiste, sein Königreich zu verkündigen, wie sollten seine Hörer wissen, dass er wirklich der verheißene König war, der mit dem rechten Anspruch auf dem Davids Thron. Matthäus hat uns zunächst gezeigt, den Weg hinauf in den Hof Israel, dass er gemäß alttestamentliche Verheißungen aufgetreten ist. Dann haben wir etwas von dem Dienst des Türhüters gelesen. Ist er wirklich Gottes Gesandter aber oder Messias in eigenen Gnaden? Es ist sicherlich entscheidend für Israel, eine Nation geprägt von den Rechts, von einer gewissen Rechtsgrundlage, von dem Gesetz Gottes, das zugleich ihre Verfassung als auch ihre ganze religiöse Richtlinien, als auch ihr moralisches Gesetz war und ihr moralisches Gesetz war, eine Nation geprägt so sehr von ihrer Gesetzgebung. Die Frage war erheblich, welche Haltung hat dieser sogenannte König gegenüber dem Gesetz? Welchen Charakter hat er? Welche Ethik vertritt er? In den vorliegenden Kapiteln haben wir die Beglaubigung seines Machtanspruchs in der Form der Bergpredigt. Wichtig ist für uns daran zu erinnern, dass diese Bergpredigt einen programmatischen Charakter hat. Wie eine politische Partei gewisse Prinzipien hat, die sie hochhält und verkündigt und für die sie plädiert in ihren Kampagnen, hier ist das Programm des Herrn Jesus. Wie sieht das Leben im Königreich der Himmel aus? Das heißt, in dem Königreich, das vom Himmel aus regiert wird. Welche Grundsätze herrschen dort? Es ist auffallend hier, dass der Charakter des Königs selbst das ethische Standard oder Maßstab des Reiches ist. Das ist einmalig. Ein König, der selbst die Gesetze hält, die er auf seine Untertanen auferlegt. Er verkörpert das, was er von ihnen verlangt. Bevor wir die Bergpredigt miteinander lesen, es ist wichtig, von dem Zusammenhang der Bergpredigt zu reden. Beachte, nach der Bergpredigt sind eine ganze Reihe von Heilungen und Wundern. Und vor der Bergpredigt auch. Lesen wir Vers 24 von Kapitel 4. Die Kunde von Jesus ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtigen, das sind Epileptiker und Gelähmte, und er heilte sie. Sie folgten ihm, diese Volksmenge, und das war anlassgebend für die Bergpredigt. Drei Arten von Krankheiten sind hier hervorgehoben. Besessene, Epileptiker und Gelähmte. Und das ist bezeichnend. Der Besessene hat die Herrschaft über seinen Geist verloren. Er wird beherrscht von einem Fremdkörper, von einem fremden Geist. Der Epileptiker verliert die Herrschaft über seine Gehirnfunktion. Seine Denkprozesse und die Funktion seines Gehirns kommen durcheinander. Alles gerät aus den Gleisen. Und drittens, der Gelähmte hat die Herrschaft über Körperteile oder seinen ganzen Körper verloren. Das spricht Bände aus über die Wesensart seiner Herrschaft. Sein Reich ist die Wiederherstellung der Herrschaft Gottes über das geistliche Leben, über das Denken, über den Körper mit seinen Trieben. Und liest du die Bergpredigt wirklich achtsam oder beachtest du, was die Bergpredigt sagt, dann wirst du sehen, dass die Gedankenwelt, das geistliche Leben und der Umgang mit unseren Trieben irgendwie leidtämig ist. Die Herrschaft Gottes über unser Leben. Jetzt lesen wir einen Teil der Bergpredigt, Kapitel 5, Vers 1. Als Jesus aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso haben sie Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit es soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt oben auf einem Berg, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einem Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Werke sehen und euer Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jotte, ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Rache, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und du dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vor Herz hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so haue sie ab und wirf sie von dir, denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, mag, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn er ist seine Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königsstaat, noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Das oder was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, so biete ihm die andere dar. Und dem, der dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne des Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jetzt Kapitel 7, die letzte Verse, Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann verglichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und zum Schluss, aus dem Brief des Halbbrüders des Herrn, Jakobus, Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes Gottes und nicht allein Hörer, wie die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, er wird in seinem Tun glückselig sein. Möge der Herr uns segnen bei der Betrachtung dieser Worte. Jakobus und sein Halbbruder Jesus reden von der Glückseligkeit der Menschen, die Gottes Wort tun. Er wird glückselig sein in seinem Tun. Der Herr Jesus war ein großer Schriftgelehrter. Kapitel 5, Vers 2, er setzte sich und redete. Er redete wie der Papst, ex cathedra, vom Stuhl. Das ist offiziell. Jesus wäre nicht gestanden vor einem Mikrofon. Jesus wäre vor einem Mikrofon gesessen. Denn die offizielle Stellung zu lehren in der Bibel war zu sitzen. Er begann die Rede als Schriftgelehrter. Man liest aber weiter im Text. Die staunten über seine Rede. Wieso? Denn er lehrte mit Vollmacht, nicht wie ihre Schriftgelehrten. Die Bergpredigt ist des Königs Auslegung des Gesetzes. In wenigen Worten stellt der König das vollkommene Gesetz der Freiheit dar. Es ist wie bei einem Spiegel, wenn wir dieses Wort lesen. Wir schauen hinein, wir lesen dieses vollkommene Gesetz der Freiheit und wir erkennen irgendwie, wie wir wirklich sind. Entweder wirst du weggehen und vergessen, wie du ausschaust, oder du wirst hineinschauen und dabei bleiben. Und Jesus sagt, wer in seinem Wort bleibt, hineinschaut und dabei bleibt, der wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ihn frei machen. Dies ist das Gesetz der Freiheit. Das Gesetz, das frei macht und führt zum wahren Glück. Als der große König auf dem Berg seinen Mund auftat, war das Wort glücklich das erste Wort, das aus seinem Mund hervorging. Diese Glückseligkeit ist nicht zu verwechseln mit Happiness in unserem Sprachgebrauch. Happiness ist ein Zustand, abhängig von momentanen Umständen. Wir sind gesund, das ist Hauptsache, sagen wir. Und die Kinder sind alle gesund. Und die Kinder sind nach Hause von der Schule und sie haben alle ihre Nachprüfungen bestanden. Und es geht wiederum weiter, es ist spannend, auch nächstes Jahr. Und wir sind happy, uns geht's gut, ein neues Auto habe ich, habe noch eine Freude dran und so weiter. Thomas Watson sagt einmal etwas sehr trefflich hier. Weltlicher Genuss oder Happiness ist beflügelt. Happiness ist wie ein Schwarm von Vögeln im Garten. Sie bleiben eine Weile, aber wenn du ihnen näher trittst, fliegen sie davon. So ist Happiness. Jim Gibson hatte früher eine Katze genannt Happiness. Ja, wieso? Weil wenn man die Katze gerufen hat, ist die Katze, weißt du, Katzen sind sehr unabhängige, selbstständige Wesen. Die sind offenbar geschaffen nach dem Sündenfall. Sie haben überhaupt keine Treue wie ein Hund. Sie kommen nur, wenn sie gestreichelt werden wollen oder wenn sie Futter wollen. So er ruft seine Katze und die Katze kommt nicht. Glück kommt nicht. Aber er ignoriert Glück. Und Glück klettert auf seinen Schoß und sitzt da. Und so ist das im Leben. Deswegen hat er die Katze so getauft. Glück. Jesus will Folgendes behaupten in dieser Predigt. Wahres Glück wächst und gedeiht nicht auf verfluchtem Erdboden. Suchst du Glück in dieser Welt? Ein dauerhafter Glück, ohne schlechtem Nachgeschmack und böse Erinnerungen später, wirst du das wirklich nur finden in einer Beziehung mit Gott unter seiner Herrschaft. Hier ist Glück ohne bitterem Nachgeschmack, Glück verbunden mit einem reinen Charakter und Gewissen, Happiness, das in Anfechtung und Verfolgung gedeiht, das der Trübsal rühmt, dass dieses Leben nicht nur erträgt, sondern überwindet. Happiness, das sich auf eine Belohnung später auch freut. Verse 17 bis 20, des Königs Umgang mit dem Gesetz. Was heißt das? Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, ich bin gekommen, es zu erfüllen. Ja, er hat das Gesetz verschiedentlich erfüllt. Er lebte unter dem Gesetz. Sein Leben entsprach den Rechtsforderungen des Gesetzes. Sein Kreuzestod, dort erfüllte das Gesetz, indem er nahm die ganze Strafe, die wir verdient hätten, und hat das Gesetz Genüge getan in seinem für uns stellvertretenden Tod. Sein Opfer war zugleich die endgültige Erfüllung der ganzen alttestamentlichen Opfer und Prophezeiungen. Römer 8, wir sehen, dass sein Opfer rechtfertigte uns und befreite uns von diesem Teufelskreis von Übertretung und Strafe. Du übertrittst das Gesetz fordert von dir Strafe. Es sagt dir nur, du bist am Boden. Und du bist verurteilt, es gibt dir keine Kraft, dich aufzuhelfen. Jesus machte uns frei vom Gesetz, von der Strafe des Gesetzes, indem er für uns starb. Und er gab uns den Geist, auf dass wir gemäß seiner Kraft wandeln und somit erfüllen die Rechtsforderung des Gesetzes. Das heißt, dass ein Christ auf lange Sicht gesehen, sein Leben wird dem Gesetz entsprechen. Nicht so, dass man übertritt, fällt auf den Boden und das Gesetz verurteilt und zur Hölle. Nein, Jesus hat genommen diese Strafe auf sich, und Christentum wird ein Menschen erziehen, wo sein Leben mehr und mehr den Rechtsforderungen des Gesetzes entspricht. Aber das ist nicht, was Jesus hier meinte. All das, was ich gesagt habe, so erfüllte er das Gesetz, aber das ist nicht, was er sagen will in diesem Vers. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen als Lehrer, sondern zu erfüllen, wie die alte Elberfelder sagt, in ganzer Fülle darzustellen. Der Kontext ist sehr wichtig. Wer einer dieser geringsten Gebote übertritt und andere lehrt, dass dieses Gebot abgehoben ist, er ist geringst im Reich des Himmels, sagt Jesus. Es geht um die Lehrtätigkeit der Schriftgelehrten und die Religion der Pharisäer und Sadduzäer hier. Jesus hier als Schriftgelehrter und als König des Königreiches selbst legt uns das Gesetz dar, wie Gott es ursprünglich gemeint hat. Hier ist das vollkommene Gesetz der Freiheit. Das Gesetz, das den Menschen frei von den vorher erwähnten Zwängen macht. Hier ist seine Erläuterung. Verse 21 bis 48. Wir haben hier zwei Auslegungen vom Gesetz, zwei Arten der Frömmigkeit. Die landläufige Auslegung, die herrschende Meinung, die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und zweitens, die Auslegung des Königs in seiner ganzen Fülle. Vers 21. Die Rabbis schwächten die Aussage des Gesetzes ab. Das Gesetz hat gesagt, du sollst nicht töten. Aber sie sagten, tötet man, ist er unzuständig. Oder nicht zuständig. Wir sind zuständig als Gericht und wir müssen den Fall besehen. Ja, das Alte Testament hat den Fall ganz klar erläutert. Sie setzen hier Gottes Gesetz außer Kraft durch einen Zusatz. Aber wenn die Rede von Töten ist, Jesus verfolgt diesen Fuchs zurück in seinen hässlichen Bau. Mord beginnt mit ungerechtem Zorn. Morgen begeht man erst zuerst im Herzen und dann mit den Händen. Jesus behandelt hier mörderische Gefühle und Wörter. Der Ansatz des Mordes. Wenn Worte Degen wären, wer von uns wäre noch am Leben? Sagen wir es andersrum. Wenn Wörter Degen wären, wie viele hättest du schon an deinem Gewissen? Auf deinem Gewissen? Wie viele hast du getötet mit deinen Worten? Wie viele hast du verwünscht? Oh, falle tot um. Geh zum Teufel. Fahr zur Hölle. Entschuldigung, dass man so spricht. Wenn Wörter gegen wären. Und dann Vers 27 und folgendes. Nach dem Verstoß gegen die Heiligkeit des Lebens kommt jetzt der Verstoß gegen die Heiligkeit der Ehe. Das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Wie viel Verwüstung und Elend haben Männer und Frauen auf ihren Faden gelassen durch diese grässliche Sünde des Ehebruchs? Wie viele Kinder sind aufgewachsen in ganz unter traurigen Umständen und ohne den richtigen Start im Leben wegen egoistischen Eltern, die Ehebruch begangen haben? Aber man hört vielerorts ein bisschen Augenweide schadet nichts, weißt du, schauen kostet nichts und all das. Aber Jesus, besser gesagt, Gott hat nicht nur die Sünde in vollen Blüte, sondern auch Sünde in seinem Einsatz. Wo beginnt Abel? Ehebruch beginnt im Herzen. Und Jesus verfolgt diesen Fuchs auch in seinen hässlichen Bau zurück. In die Gedankenwelt von Leuten, die unzufrieden wären in ihrer Ehebeziehungen, weil sie vernachlässigen ihre Ehebeziehungen. Leute, die erlauben, ihre Augen zu weiden auf anderen Wesen. Und beginnen zu spielen mit den Gedanken, die sie später vollziehen und bringen sehr viel Unheil und Leid unter teuren Menschen ein. Die Darstellung des Gesetzes hier, nicht nur du sollst nicht ehebrechen, Jesus geht zurück auf die Quelle dieser Sünde. Ehebruch beginnt im Herzen. Und wer eine Frau anschaut, ihre zu begehen, hat schon im Herzen mit ihr Ehebruch begangen. Und wer von uns dann, wenn man wirklich das Gesetz in seinem Vollmaß dargestellt bekommt, wer von uns könnte sagen, er hätte nie Ehebruch begangen? Verse 31, 32, Scheidung. Scheidung wird in der Bibel erlaubt unter gewissen, klar dargestellten Umständen. Aber egoistische Scheidung, die praktiziert wurde von den Schriftgelehrten und Pharisäern, egoistische Scheidung, die man heutzutage so häufig sieht, ja, mir ist fad, diese Geschichte bringt mir nichts, ich heut's nimmer aus. Und ich habe eine Fächere entdeckt, die arbeitet in meinem Büro. Meine Sekretärin oder sowas. So oft führt Scheidung zu Ehebruch und unsagbarem Elend. Also Jesus redet nicht nur über Scheidung hier. Er redet über das Herz, über den Umgang in diesem, über die Beweggründe für Ehebruch. Man sollte Ehebruch nie leichtfertig, nicht Ehebruch von Scheidung. Man sollte Scheidung nie leichtfertig, sie nicht leichtfertig scheiden. Die Juden damals haben gemeint, sie gefällt mir nimmer. Sie war bestimmt 8 Kilo weniger, als ich sie geheiratet hat. Ihre Zähne schauten besser aus und ich habe gemeint, sie konnte gescheit kochen. Und jetzt ist diese Blonde da und meine Güte, das, ich gebe ihr ein Zertifikat der Scheidung. Was erwartest du mehr von mir? Aber was tut man? Man zwingt eine Frau in eine Situation, wo sie eine neue Beziehung mit einem anderen Mann nicht aus einem rechten Grund eingehen muss. Man zwingt sie und ihren neuen Partner zu Ehebruch. Oh, wie schlimm ist nicht nur Ehebruch, sondern diese Tatbestand oder diese Phänomen der Scheidung, der egoistischen Scheidung, die dahin führt. Vers 33 bis 37, ich bekomme manchmal den Eindruck, dass die Bergpredigt für die Amis und die Österreicher geschrieben ist, irgendwie, nicht für die Juden. Umgang mit Eiden. In dem Menschen wurde die Schöpfung auf einmal imstande, sich verständlich zu machen. Die Heiligkeit des Lebens, die Heiligkeit der Ehe, der Sexualität und jetzt die Heiligkeit der Sprache. Hast du je das schätzen gelernt, was es heißt, mit Menschen rationell kommunizieren zu können, Dinge auszumachen, zur Verständigung zu kommen? Was für ein gewaltiges Vorrecht. In uns ist die Schöpfung imstande, sich verständlich zu machen. Und jede Gesellschaft kennt Anlässe, wo Wahrhaftigkeit existenziell ist. Vom Gericht. Wahrheit ist unheimlich wichtig. Es geht um die Schicksale und das Wohl von Menschen. Ob sie sitzen im Gefängnis oder nicht, ob sie schuldlos oder schuldig sind, ob sie Schadenersatz zahlen müssen oder nicht. Und da ist die Wahrhaftigkeit ungeheuer wichtig. Aber dann geschieht etwas subtil in unserer Gedankenwelt. Wir sagen, denken ja, wenn ich unter Eid bin, da muss ich die Wahrheit sagen. Und wenn ich nicht unter Eid bin, bin ich von dieser Verantwortung entbunden. Und so mein Wort ist etwas weniger als mein Ehrenwort. Und mein Ehrenwort ist etwas weniger, als wenn ich da beim Gericht stehe. Wisst ihr, was ich meine? Wie man halt denkt. Unsere Nachbarin bringt ihre Kinder und unsere Kinder das Lügen bei. Sie sagt unseren Kindern, sie sind blöd, wenn sie nach Hause gehen und der Mutti der Wahrheit sagen, sie sollen lieber diese oder jene Lüge fabrizieren. Und dann kommen wir da hinten. Aber die Frau erwartet, dass wenn es um ihr Wohl geht vor dem Gericht, musste man die Wahrheit sagen. Jesus sagt nein. Dein Ja sollte Ja sein, dein Nein, Nein. Leben im Königreich ist Leben im Hinblick darauf, dass wir immer unter Eid sind, sozusagen. Dass wir immer die Wahrheit sagen. Es gab damals vor Gericht und im Geschäft Tricks. Man könnte schwören, gell? Ich schwöre beim Tempel. Meine Güte, wenn jemand schwört und schwört beim Tempel, das ist ziemlich ein kräftige Schwörformel, oder? Und dann sagen sie, naja, das hat, und dann zahlen sie die Rechnung nicht. Sie sagen, ich habe geschworen beim Tempel, aber nicht beim Altar im Tempel. Ja? Oder ich schwöre beim Altar im Tempel. Naja, und dann müssen sie zahlen, na, ich habe nicht geschworen vom Gold des Altars im Tempel. So eine Torheit. Jesus sagt, was heiligt das Gold des Altars oder ist das Gold des Altars so wertvoll, weil es Teil des Altars ist? So unlogisch sind Menschen in ihrer Beziehung zur Wahrheit. Aber auch hätte man die Zeit, heute zu reden über die üblichen Umgangsformen in Österreich oder in Amerika oder in Bayern. Gibt es sonst jemand hier? Oder Tirol? Nein, dann ist es genauso der Fall bei uns. Vers 38 bis 42. Vergeltung und Rache. Wie klingen die Worte Aug um Aug und Zahn in deinen Ohren? Das klingt hart, oder? Du, das war ein gewaltiger gesellschaftlicher Fortschritt. Denn vor dem Gesetz, wenn du liest das Alte Testament, haben die Leute so gelebt, wie sie heute in Bosnien leben. Leben um Aug und Kopf um Zahn. Sie haben sich umgebracht für kleine Beleidigungen. Leute haben geprahlt darüber. Ich habe einen Jüngling getötet, weil er mich beleidigt hat. Und so das Gesetz Gottes, Aug um Aug und Zahn um Zahn, war ein Riesenschritt voran. Aber Jesus möchte einen Schritt weitergehen. Was bringt dich eigentlich Vergeltung? Genüge tun? Ja. Aber es ersetzt dein Gebiss nicht. Der Zahn ist genauso weg. Das Auge ist genauso weg. Vergeltung bringt häufig Eskalation der Feindseligkeiten mit sich. Und es nützt nichts. Ich möchte etwas sagen als Fußnote. Manche Leute sind heiliger als der Heilige Geist, christlicher als Christus und biblischer als die Bibel. Sie sagen, dass diese Verse verneinen Selbstverteidigung. Steht nicht da. Er sagt, wenn jemand dich auf den Backen schlägt, dann gib ihm den anderen Backen. Was meint er damit? Steh hier, Otto. Was meint er? Meint er? Rechte Backen? Boom. So, der Mann sagt, noch nicht hier. Bitte lest die Bibel mit ein bisschen Verständnis. Das heißt so. Das ist was es heißt. Und was ist das? Wenn ich komme mit einem Handschuh und ich tue das. Ich fordere dich heraus. Jetzt, Freund, jetzt geht's los. Es ist in höflicher europäischer Kultur ein Duell. Weil du kannst jetzt mit was nehmen. Hast dich schon hergehabt. Ich war in St. Petersburg und ich war auf der Stelle, wo der größte russische Schriftsteller mit 30 Jahren getötet wurde in einem Duell. Wegen so einer Sache. Eine meiner Urahnen hat ein Duell gehabt mit Jim Bowie. Er war ein sehr bekannter Pionier in Amerika und er war sehr gut mit Messern. Er hat Menschen umgebracht mit Messern. Er starb in Alamo mit David Crockett. Aber diese alte Ahne von mir, Urahne, die hat einen Duell gehabt und hat gewählt Pistole. Ja, da war der Jim Bowie schlecht dran, gell? Der konnte nicht mit Pistole zu. Die haben dreimal aufeinander geschossen und haben gefehlt. Aber es war ihre Ehre. Er schlägt ihr auf die rechte Backe, was tust du? Ja, dann wird die Waffe im Garten und wählst du. Und was sagt Jesus? Lass dich nicht auf diese Weise. Jemand beleidigt dich, jemand fordert zu viel von dir, der Besatzungssoldat sagt, du musst mein Gepäck eine Meile tragen. Das hat er sagen können. Gut, ich trage ihn zwei. Aber komm nicht mit diesen Versen zu mir um zwei in der Früh, wenn ich höre das Fensterglas brechen. Und ich sehe das Gestalt im Schlafzimmer meiner Tochter. Freund, ich habe keine Backe zu Ihnen anzubieten, sondern einen Stuhl, eine Schere oder irgendwas, was ich in meiner Hand haben kann. Die Rede hier ist nicht von Verteidigung, die Rede ist von Rache und Vergeltung. Die Rede ist von Umgang mit Zorn und Bitterkeit und Volksjustiz. Davon. Interessant im Alten Testament, ein interessantes Gesetz. kommt ein Einbrecher am Tag. Sagt das Gesetz, du kannst Brachialgewalt anwenden, du darfst ihn nicht töten. Wenn du ihn tötest, dann bist du schuldig vor dem Gesetz. Musst du vor dem Gericht stehen. Bringt er einen in der Nacht, kannst du ihn töten. Schuldlos. Wieso? Weil in der Nacht kannst du nie abschätzen, welche Waffen, in welche Lage du bist. Es geht darum, dass du deine Familie schützt. Überlege mal, was ich sage jetzt, klingt vielleicht nicht so liberal. Aber was wird passieren in einer Gesellschaft, wenn die einzige Gewalt, die angewandt wird, von kriminellen Elementen angewandt wird? Ist es wirklich Gerechtigkeit, wenn deine Tochter im Park wieder vergewaltigt wird, wenn ich komme mit meiner Bergpredigt und ich sage, ja, Christen sind Pazifisten und sie werden keine Gewalt haben? Ja, das ist nicht gerecht. Das ist Perversion. Und so viel, was gelehrt wird von der Bergpredigt, ist nichts anderes als politische Gedanken hineinlesen wollen, hineininterpretieren, die gar nicht hier stehen. Die Rede ist von Vergeltung, die Rede ist von Rache. Von der Eskalation von Feindseligkeiten. Zum Beispiel, hier ist der Unterschied, das Alte Testament macht das ganz gerade klar. Wenn ich in einer Situation bin, wo ich meine Familie verteidige, es geht um den Schutz meiner Familie jetzt. Wenn meine Familie zum Schaden kommt und morgen ich hole meine Pistole, morgen ist es nicht mehr Verteidigung meiner Familie, sondern morgen ist es Rache. Heute ist es Verteidigung, morgen ist es Rache. Versteht ihr den Unterschied? Versucht nicht Selbstverteidigung in diesen Versen hineinzulesen, denn sie stehen da nicht. Es steht da nicht. Gut. Nächstenliebe, Vers 43 bis 48. Nächstenliebe, Anna, ja, aber wie definierst du Nächsten? Es gibt einen Unterschied zwischen biblischer Nächstenliebe und was ich nenne gutbürgerliche Liebe. Weißt du, wir lieben uns, unsere Familie. Und wir gratulieren uns. Ich liebe meine Familie, ich liebe meine Frau. Und ich liebe meine paar Leute im Tennisverein und in diesem Verein. Und ich, weißt du, wir gratulieren uns. Wir haben einen kleinen Kreis von Leuten, wo wir gut auskommen. Und wir meinen, sind wir nicht tolle Leute? Wie einer sagt in Tirol, ich erzähle die Geschichte nicht, das sind Tiroler hier. aber was bist du besonders? Sagt Jesus, die Zöllner tun das auch. Heute Morgen, der kleine Mario lief dem großen Mafioso Giuseppe unten in Sizilien entgegen. Er sagte, Papa! Und Giuseppe umarmte Mario und ist begeistert. Ah, unsere Familie. Ja, Familie hat zwei Bedeutungen für den Mann. Hat eine andere Familie. Und sie legen Leute um. Aber er hat genauso die gutbürgerliche Liebe für seine Lieben wie du. Und Begrüßungen. Oh, es ist toll hier in Tirol, sagte mir einer. Wir begrüßen uns auf der Straße, in der Stadt tut man das nicht mehr. Wir sagen, grüß Gott. Ich fragte, grüßt du jeden? Nein, ich grüße nicht jeden. Ja, was bist du besonders? Auch die Heiden, sagt Jesus, begrüßen die, die sie begrüßen. Ist es nicht interessant, dass unsere gesellschaftlichen Manieren manchmal verwechseln wir mit Moral, mit Ethik? Heidnische Nächstenliebe. Wenn du Gott wärst, überlege den Karl, den begrüßt du nicht. Überlege den Karl, den liebst du nicht gerade. Wenn du Gott wärst, was würdest du mit Karl tun? Betest du für Karl, was betest du? Du arbeitest da in deinem Garten. Siehst Karl drüben in seinem Garten und du sagst, oh Gott, schenke ihm ein paar mehr Unkraut auszujäten, oder? Betest du so für Karl? Wie geht Gott mit Karl um? Er gibt Regen auf seinen Garten und Sonnenschein. Willst du sein wie Gott? Willst du als Sohn deines himmlischen Vaters bekannt sein? Dann sei wie Gott. Gott schickt ihm Regen, Gott schickt ihm Sonnenschein. Auf dass Karl irgendwie einmal angesichts seines Ertrags in seinem Garten sein Kopf neigt und dankt Gott und gibt die Feindseligkeiten auf. Sei ein Sohn deines Vaters. Sei vollkommen, wie er im Umgang mit seinen Feinden vollkommen ist. Vers 48. Ich weiß nicht, was du empfindest. Schaust du in dieses vollkommene Gesetz der Freiheit ein? Was empfindest du? Ich persönlich habe das Empfinden, dass ich mein Spiegelbild anschaue. Und es ist nicht gerade von der günstigen Seite. Hineinzuschauen in das vollkommene Gesetz der Freiheit. Wenn aufrichtige Menschen hineinschauen, sehen sie ihre eigene geistige Armut. Sehen sie, dass ihre vermeintliche Gerechtigkeit, ihre gutbürgerliche Liebe und alles bloßgestellt wird. Und sie bekennen, vor diesem Gott kann ich nicht bestehen. Und das ist, warum dieser Text beginnt mit dieser Feststellung des Königs. Glückselig die Armen im Geiste. Das heißt, glückselig die Leute, die erkennen, dass ihre Bettelarmut in geistlichen, moralischen Dingen. Sie können vor Gott nicht bestehen, wie sie sind. Sie sind auf ihn angewiesen. Sie kommen bankrott zu Gott, ihr Stolz gebrochen. Mit gebeugtem Geist. Glückselig die Trauernden. Nicht, don't worry, be happy. Kommen Sie zu Gott hin auf diese Weise. Der Baum des wahren Glücks wächst nicht auf verfluchten Boden. Glückselig den Menschen, die lernen über den Missstand, die Missstände im eigenen Leben, in der Gemeinde, in der Christenheit, in der Welt um sich zu trauern. Glückselig denen, die trauern, weil der Name Gottes in dieser Welt entweiht ist. Glückselig die Sanftmütigen. Das heißt nicht glückselig die Weichen, die Männer, die Mangel an Kraft und Männlichkeit haben. Sanftmut ist vielmehr eine Stärke im Leben. In seiner außerbiblischen Verwendung dieses Wort Sanftmut ist benutzt für ein mildes, wohldosiertes Medikament oder Wind beim Segeln. Für den persischen Kaiser im Umgang mit einem schuldigen Offizier. Er ging sanftmütig mit ihm um. Für ein feuriges Pferd, vom Trainer gezähmt, um sinnvolle Arbeit zu leisten. Der ist nicht schwach, der ist stark, der Kaiser ist mächtig. Das Medikament wohl dosiert. Das ist Sanftmut. Milde. Eine innerliche geistliche Tugend, in erster Linie gegenüber Gott. Die Haltung gegenüber Gott, dass ich mich füge in seinen Plan, dass ich akzeptiere seinen Willen für mein Leben. Und diese Haltung Gott gegenüber wird dann anderen Menschen, wird zutage treten im Umgang mit anderen Menschen. Nur Matthäus benutzt das Wort in den Evangelien. Er benutzt das Wort wiederholt, um den König zu beschreiben. Ist das nicht wunderbar? Der König dieses Reiches ist sanftmütig und von Herzen demütig. Er kommt zu der Stadt, die ihn verworfen hat. Sanftmütig, mütig, demütig, reitend auf einem Esel. Königliche Größe ist nie so majestätisch, als wenn sie in Sanftmut und Demut umhüllt ist. Aber beachte, glückselig die Armen, die Trauernden, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit Hungernden. Ein Fünftel der Österreicher gehen jeden Abend hungrig ins Bett. Sie machen Diät. Fünf Stunden kommen wir ohne Speise aus und wir sagen, bah, ich bin am Verhungern. Ja. Aber nach fünf Wochen? Manche Leute in Sarajevo wissen jetzt, was Hunger ist, was Durst ist. Hungrig und durstig nach Gerechtigkeit. Darby sagte einmal, hungrig sein genügt nicht. Ich muss am Verhungern sein, Gottes Herz mir gegenüber zu erkennen. Als der verlorene Sohn hungrig war, begehrte er mit den Schweinen zu fressen. Als er am Verhungern war, kehrte er zum Vater zurück. Hungrig Gerechtigkeit. Sieh, wenn du von Gott gelehrt bist, wenn du liest die Bergpredigt und wenn du schaust in das vollkommene Gesetz der Freiheit, du erkennst deine Armut, du trauerst darüber, du fügst dich vor Gott und du hungerst nach der Gerechtigkeit, von dem dieser Gesetz spricht. Du willst Gott gefallen. Du willst, dass dein Leben ihm und seine Pläne für dich entspricht. Und weißt du, was ich gerade beschrieben habe? Buße. Das ist Buße. Das ist Umkehr. Zu erkennen meine eigene Armut. Zu trauern darüber. Mich zu fügen vor Gott. Und zu hungern nach einer Veränderung in meinem Leben. Und das ist der Weg in die Glückseligkeit, Freunde. Und wenn du Buße tust, wenn du wirklich deine geistliche Armut erkannt hast, wie wirst du umgehen mit anderen Menschen? Geistliche Armut, dass du siehst, du kannst vor Gott und auf dich gestellt nicht bestehen. Das ist der Geburtsort von Barmherzigkeit im Umgang mit anderen. Oh, wie Menschen, verkehrt Menschen sind, sie fordern viel mehr von anderen Menschen als von sich selbst. Wenn man trauert um den eigenen Zustand und um die Missstände um mich herum, das führt diese Trauer zu einer ganzheitlichen Umgang. Dass ich nicht mit geteiltem Herz, sondern mit ganzem Herzen, mit reinem Herzen, den Willen Gottes tun will. Wenn ich gelernt habe, Sanftmut vor Gott, mich vor Gott zu beugen und auch in Umgang mit anderen nicht so böse, rechtshaberisch auf mein Recht packen, das sind die beste Qualifikationen, ein Friedenstifter zu sein unter anderen Menschen. Und wenn ich gelernt habe, zu hungern um die Gerechtigkeit, dann wenn es sein muss, wenn die Gerechtigkeit für mich so existenziell ist, dann werde ich bereit sein, um der Gerechtigkeit willen verfolgt zu werden. Gerade zu stehen, wie so viele Christen getan haben. Und so wir sehen, in Gottes Reich ist es nicht so wichtig, was du tust. Es ist viel wichtiger, was du bist in deinem Charakter. Hast du bemerkt, sieben dieser Dinge beschreiben
Charakter. Und eine, die Umstände, in die man kommt, wenn man so lebt. Ist das nicht wahr? In Gottes Reich ist es viel wichtiger, was du bist, als was du tust oder leistest. Aber in dieser Welt, wenn du nicht schön, schnell, reich und mächtig bist, dann bist du halt nichts. Nicht so in Gottes Reich. Was erwartet der Herr von seinen Untertanen? Dass sie satt sind. Dass sie Licht sind. Geradheit, geradstehen, selbst dann, wenn Verfolgung kommt. Salz sein. Eine erfreuliche Ausnahme in dieser Welt. Ein Gewürz in dem deprimierenden Leben in dieser Welt. Ein gesunder Einfluss, dass das Verderbnis der Welt zurückkehrt. Ich denke an ein tolles Stück Salz. Immer wieder. Mein engster Mitarbeiter, einige Jahre lang in Amerika, sein Name war Steve Kennedy. Er schrieb die Vorgänger von diesen Trainingskursen, die Jim Gibson dann fertigstellte. Das erste, der Training 1 schrieb er. Er war dann gelähmt mit einem Gehirntumor. Es begann damit, dass er seine Männlichkeit verlor. Er war nicht mehr fähig, ins Bett zu gehen mit seiner Frau. Und er hat verzweifelt überhaupt am Leben. Was ist mit mir los? Er hat es nicht verstanden, dass ein Tumor begonnen hat, seine Auswirkungen zu haben. Und dann wurde er gelähmt und dann furchtbar gequält von den ganzen Bestrahlungsbehandlungen. Wenn ich Krebs einmal habe, werde ich niemals einen Röntgenarzt in meine Nähe lassen. Furchtbar ist er gequält. Der konnte nicht reden, er konnte nicht trinken, er konnte nicht aufs Heisel gehen. Der war ein furchtbarer Pflegefall. Der hat ein kleines Tablett, wo er hindeutete, was er brauchte, Wasser oder Fernsehen oder Bibel oder mein Buch und so weiter. Und er hat seine Krankenschwester immer wieder angehalten, ihm die Bibel zu lesen. Lustig war es, dass er immer Johannes-Evangelium hören wollte. Oder sein Buch vorzulesen, das er geschrieben hat über das Evangelium. Er starb Jahre später. Und es war für ihn sehr frustrierend. Was konnte er tun? Er konnte nichts mehr tun. Er war ein Leiter, er war ein Schriftsteller, er war ein Prediger. Und jetzt konnte er nichts tun. Nicht einmal unabhängig, selbstständig pinkeln. Das ist wirklich schwierig für einen Mann. Jahre später trafen Freunde von mir eine Krankenschwester. Die redeten über Jesus und sie sagte diesen Satz. Ich habe einmal einen Christen kennengelernt. Einen wirklichen. Ich sah zu, wie er starb. Das war eine der Krankenschwestern von Steve Kennedy. Ich habe einmal einen wirklichen Christen kennengelernt. Ich sah zu, wie er starb. Aber er konnte nichts tun. Er konnte nicht leisten. Ja, aber ich wiederhole es. In Gottes Reich, was du bist, ist viel wichtiger, als was du tust. Wenn du Salz bist, Salz wirkt im Verborgenen. Aber das Licht kann nicht verborgen werden, darf nicht verborgen werden. Wir sind das Licht der Welt. Wir müssen unsere guten Werke tun und Gott verherrlichen dadurch. Wenn das Salz seine Salzkraft verliert, womit will es wieder gesalzen werden? Salzkraft, das ist nicht hier in diesem Text ein Salzburger Busunternehmen, sondern weist auf die Tatsache hin, dass damals Salz in seiner Form vermischt mit Mineralien und Erde gelagert waren, wurde oft ausgelaugt und fade. Es kann nicht wieder salzig gemacht werden. Was will er sagen? Verlierst du deine Kraft? Du kannst das Verderben in dieser Welt nicht aufhalten, wenn du selber Kompromisse im eigenen Leben begehst.
Du kannst das Gewissen der anderen nicht stecken, wenn du gegen dein eigenes handelst. Du kannst nicht Durst nach Gerechtigkeit wecken, wenn du deinen eigenen verloren hast. Du kannst nicht das Verderben der Sünde aufhalten, wenn du Sünde im eigenen Leben duldest. Salzkraft ist, was wir hier beschrieben haben. Salzkraft heißt anders sein. Salzkraft ist der Charakter des Königs in mir. Der Charakter des Königs wird hier in diesen Seligpreisungen zum Ausdruck gebracht. Ich ende meinen Vortrag mit einer Geschichte. Vor Jahren, der Kriegspräsident, Präsident des Ersten Weltkrieges in Amerika, Woodrow Wilson, ging zum Barbier, sein Haar schneiden zu lassen. Ein Mann kam hinein, saß im Sessel neben ihm. Einige warteten. Der Mann hat begonnen, mit seinem Frisur zu reden. Und auf einmal die Leute wurden ruhig und hörten zu, das Gespräch zwischen dem fremden Mann und dem Frisur. Er redete mit ihm über seine Familie, über verschiedene Dinge. Es war offenbar, dass es dem fremden Mann wirklich um seinen Frisur ging. Es wurde immer stiller im Zimmer. Der Präsident hörte zu. Er war wirklich beeindruckt. Er sagte später, es war, als ob die in der Kirche waren, oder noch mehr, die heiligste Atmosphäre, die er je erlebt hat. Der Mann stand auf, bezahlte, bedankte sich und ging. Und der Präsident des Vereinigten Staaten fragte den Frisur, wer war der Mann? Und er sagte, Mr. President, that was Dwight L. Moody. Einer der größten Evangelisten der Neuzeit. Durch diesen Mann sind weitaus mehr als 1 Million Menschen zum Glauben gekommen. Was eine Sonntagsschullehrer sagte, der ist hoffnungslos. Aus diesem Mann wird nichts werden. Er steckt den Königsenglisch ab. Das ist furchtbar. Der schlachtet die Sprache, er kann nicht reden, hat kein Vorstellungsvermögen. Aber Moody in späteren Jahren hat gesagt, diese Welt hat nie erlebt, was Gott tun kann durch einen Menschen, der ihm völlig zur Verfügung steht. Und ich will dieser Mensch sein. Sie, Moody war wirksam nicht nur, weil er gewaltig predigen konnte. Seine Sprache war wirklich horrend. Moody ist untertan in einem Reich, wo es wichtiger ist, was du bist. Wichtiger als was du sagst und wichtiger als was du tust, was du bist. Das ist der sichtbare Einfluss des Reiches Gottes auf ein Menschenleben. Die Wiederherstellung der Herrschaft Gottes über meinen Geist, meinen Verstand und meinen Körper.